In einem Kloster, welcher Benennung auch immer, gibt es 5 feste Gebetszeiten am Tag. 1 morgens vorm Aufstehen in aller Frühe und dann über den Tag verteilt. Das ist eine feste Regelung und wenn man darin lebt, kann das eine echte Hilfe sein. Manche Leute beten auch vor dem Essen regelmäßig und Kinder, die das vielleicht als bedrängt erlebt haben, hören, wenn sie dann selber erwachsen sind, damit auf, weil sie keine feste Form haben wollen. Das Problem aber, wenn man keine feste Form hat, bleibt es dem Zufall überlassen und dann wird letztendlich oft wenig draus. Der Aktionskünstler Arno Backhaus sagt, viele Christen sind Analphabeter. Also wie Analphabeten, die nicht lesen und schreiben können, können sie nicht beten. Wir denken gerne, ja, wenn es um die evangelischen und katholischen Christen geht, trifft das ja zu, aber auf uns nicht. Aber ich kriege auch immer wieder mit von einzelnen Leuten, dass sie sagen, ganz offen und ehrlich, ich kämpfe darum, feste Gebetszeiten zu haben und oft gelingt mir das nicht. Und dann gibt es Tage, wo ich irgendwie nicht bete. Und wie gesagt, die Herausforderung kenne ich, dass man einfach feste Regelung hat, das sind eine Hilfe. Ich weiß, als ich groß geworden bin, waren die Freikirchen ja vor allen Dingen für das freie Gebet bekannt. Und man hat dann eher auf die herabgesehen, die nur vorformulierte Gebete benutzen. Übrigens, dieses Herabsehen war durchaus wechselseitig. Die Kirchen haben auf die Freikirchen herabgeschaut, die keine richtige Liturgie haben und das mit Gebeten nicht so richtig hinkriegen. Wenn man jetzt mal genauer hinschaut, stellt man fest, dass ein vorformuliertes Gebet eine Hilfe sein kann. Man kann sich daran einklinken. Man sagt ja auch manchmal, dass man seiner Liebsten nicht unbedingt eine vorformulierte Liebeserklärung geben würde, aber mit Gedichten macht man das ja vielleicht auch mal. Warum nicht auch mit Gott ein vorformuliertes Gebet? Da kann vieles ausgedrückt werden. So, und wenn man jetzt seine eigene Gebetspraxis mal vielleicht ein bisschen näher untersucht, wird man feststellen, dass man, selbst wenn man frei betet, eigentlich immer wieder auch feststehende Formulierungen hat. Also auch ein fest formuliertes Gebet. So, und das ist völlig in Ordnung. Wie wir beten, da gibt es eine große Freiheit, da muss jeder für sich einen Weg finden. Aber es ist eben eine Hilfe, wenn man sagt, ich mache daraus eine Gewohnheit, ich pflege meine Beziehung zu Gott, denn darum geht es. Und da suche ich meinen Weg und der kann liturgisch sein, das können freie Gebete sein, wie auch immer, aber um Gottes Willen betet. Das muss irgendwo im Alltag fest verankert werden. Und deswegen ist heute ein Text dran, der ein paar Facetten bringt und ja, einiges an Überraschungen bringt, auch wenn man ihn kennt. Ich lese ihn einmal vor, Jakobus 5, 13 bis 16. Wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betroffene Person wieder aufrichten, wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Der erste Vers hat so etwas wie stimmungsabhängiges Beten in sich. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil wir ja solche Stimmungen haben. Direkt und sofort beten, wer Schweres zu ertragen hat. Das haben wir ja gerade bei Kids Corner sehr schön gesehen und gehört. Ja, warum nicht gleich beten? Warum denken wir immer, Gott hat für solche Kleinigkeiten keine Zeit und das ist irgendwie banal, einfach beten. Unsere natürliche Reaktion ist nämlich meistens eine andere. Die ist Frust, wir sind sauer, wenn wir leiden müssen, wir suchen Schuldige. Wir haben Vorwürfe an verschiedene Leute, manchmal auch an uns selber. Und die Folgen kennen wir alle. Jammern, Selbstmitleid, Zorn, Verbitterung, Resignation. Das ist normal. Das passiert. So, das Besondere hier ist, sagt Jakobus, betet doch einfach. Und zwar direkt. Wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Und dieses Beten soll durchaus ehrlich sein, dass man Gott sein Herz ausschüttet, dass man sein Leid klagt, dass Gott zuhört. Wenn man die Psalmen anguckt, das sind ja so die Gebete der Bibel, dann hat man oft so, dass da oft wirklich das Herz geöffnet wird und da sind dann Formulierungen, wo wir sagen, na, sowas gehört da eigentlich nicht ins Gebet. Die Psalmen sagen doch. Und dann kommt am Ende meistens ein schönes Ende. Und man denkt immer so, damit das nicht ganz so frustrierend ist, haben die Psalmschreiber noch ein gutes Ende reingeschrieben, damit die Leute sich gut fühlen und nicht einfach nur schlecht fühlen. Es ist aber genau das, was wir auch erleben können. Wenn wir dieses Leid klagen, was wir gerade haben, verändert sich nicht unbedingt die Situation, aber wir verändern uns. Wir bekommen plötzlich Ruhe und Frieden, wir bekommen eine neue Sicht auf die Dinge und das ist doch das Entscheidende. Und das spiegelt sich eben auch in den Psalmen wieder, dass sie nachher dann in einer Situation sind, wo sie Gott loben können. Die Frage ist, wie soll man beten? Ich möchte das an einem aktuellen Beispiel deutlich machen, weil wenn wir in der persönlichen Situation wissen wir das, aber wir haben im Moment mit vielen Problemen in dieser Welt zu tun, die uns Angst machen. Wir halten die gerne draußen, aber ich finde es auch wichtig, dass wir uns da bewusst entscheiden zu beten. Gestern vor einer Woche gab es ein Massaker, ausgeübt von Hamas-Terroristen im Süden Israels. Es ist das erste Massaker und das ist eine Wendung, die ist neu, das von den Tätern selbst gefilmt und verbreitet wurde. Das heißt, es gibt nichts zu diskutieren. Manche Untaten kann man nicht sehen, jedenfalls hier in Europa nicht. Es ist passiert. Es ist offen da. Und man kann es nicht mehr wegreden. Man kann nicht sagen, das ist Fake News oder so, sondern es ist passiert. Wie kann man in so einer Situation beten? Wir sollten beten, dass alle die Verantwortung haben, weise Entscheidungen treffen. Es ist ein Hass gegen Israel, auch in unserer Gesellschaft, der macht mir Sorgen. Wir sollten beten, dass Menschen bewusst dagegen aufstehen und wir sollten es auch selber machen, wo wir die Möglichkeit haben. Wir beten natürlich für die Opfer, für die Angehörigen auf beiden Seiten, nicht nur in Israel, sondern auch im Gazastreifen. Aber wir sollten nicht politisch korrekt beten und sagen, es sind ja beide Parteien, hier hat es einen Angriff gegeben und man sollte beten, dass es Israel gelingt, mit möglichst wenig Opfern die Infrastruktur des Terrorismus zu zerstören. Wenn sie das nämlich nicht tun, geht es nächstes Jahr weiter. Wir sollten beten um die Freilassung der Geiseln und dass die Leute, die verhandeln können, Erfolg haben. Ihr merkt, wir sind in diesen Dingen sehr schnell darum, welche Meinung hat man, auf welcher Seite steht man. Aber für mich ist es eigentlich relativ klar und wenn man will, eben, da gibt es nicht zu reden, hier ist eben eine ganze Menge Hass gegen Israel. Menschen, die zum Ziel haben, möglichst viele Juden zu töten, werden damit nicht aufhören. Deswegen bete ich auch nicht so, dass die Hamas-Terroristen Einsicht bekommen. Die haben sich entschieden für einen Weg, den sie bis zum Ende gehen werden. Und so beten wir übrigens ja auch, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, wo ein Mensch, nämlich Putin und seine ganze Nomenklatura, nicht einsichtig sind. So, dass Gott das versucht, ist überhaupt keine Frage. Dass Gott Menschen versucht zu erreichen und dass wir, wenn wir mit Menschen zu tun haben, sie als von Gott geliebte Kinder sehen sollen, ist ganz klar. Aber wir dürfen beten, dass Gott dem Bösen widersteht und dass er die Pläne der Bösen zerstreut. Das so als Beispiel, dass wir uns Gedanken machen. Also wie gesagt, ich könnte da jetzt sehr viel mehr sagen, aber ich möchte mich genau auf das beziehen, wie gehen wir als Christen im Gebet damit um? Und ich merke, an dem Punkt hilft mir das zu beten, weil ich es abgeben kann an Gott und es hilft mir, Klarheit für mich zu bekommen, auf welcher Seite ich stehe. Also, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr auch leidet unter der Situation der Welt, betet. Vergesst es nicht. Das Zweite ist auch da, Gott loben, ihm danken. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Das ist nämlich die andere Seite des Betens. Wenn es uns schlecht geht, kriegen wir das noch eventuell hin zu beten. Wenn es uns gut geht, dann denken wir, es ist ja alles in Ordnung. Man dankt Gott auch, das kriegt man ja dann nochmal hin. Aber hier zu sehen, wenn es uns gut geht, ist das ein Grund, Gott zu loben. Was passiert damit, wenn wir Gott loben? Wir merken, Gott greift ein. Er gibt uns gerade eine Situation, in der es uns gut geht. Wir kennen ja auch die anderen Zeiten. Und wir wollen ihn ganz bewusst dafür loben. Wir wollen es aus seiner Hand nehmen. Das Schwierige ist ja, wenn wir schwierige Situationen aus seiner Hand nehmen sollen, wo wir uns sträuben, wie kann Gott das zulassen? Aber hier lernen wir nehmen das Gute aus Gottes Hand und loben ihn. Das befestigt sozusagen die gute Situation, indem man sagt, ja, Gott schenkt mir das jetzt. Ich darf das genießen, ich darf mich freuen in dieser Situation. Ich möchte es annehmen. Also Gott loben und danken. Und nun kommt der Spezialfall, das ist nämlich das Gebet für Kranke. Hier geht es darum, wenn Menschen krank sind, dass man für sie betet. Ich denke, das ist die Herausforderung, die wir auch kennen. Wenn wir selber in einer Situation sind, wo wir krank werden, wo wir vielleicht eine besorgniserregende Diagnose bekommen, dann drehen wir sehr schnell am Rad, gerade in letzterer Situation. Und dann ist es wichtig zu beten. Und zwar nicht alleine, sondern auch mit anderen Menschen. Zu beten, dass Gott eingreift, dass er ein Wunder tut. Ich würde immer um ein Wunder beten und um Heilung. Wir wissen, in unserer Gesellschaft ist das erste Wunder eine richtige Diagnose beim Arzt. Oder noch ein Wunder, vorher einen Termin zu bekommen beim Arzt. Das zweite Wunder, eine ordentliche Diagnose. Das dritte Wunder, eine ordentliche Medikation. Wir nehmen das selbstverständlich hin und merken im Moment in unserem Land, es ist nicht selbstverständlich. Und deswegen sollte man an dem Punkt auch ganz bewusst Gott danken und auch bitten. Wenn man guckt, wo, nach welchen Mitteln Menschen in letzter Not greifen, da ist eine ganze Menge Hokuspokus dabei und weiße Magie. Warum vertreten wir das als Christen nicht auch locker und überzeugend, dass wir beten? Dass wir beten, dass Gott handelt. Dort, wo Christen das als Aktion gemacht haben, als Angebot für die Welt, gibt es gute Erfahrungen damit. Das Gebet für Kranke ist in der Bibel breit bezeugt. So, nun gibt es einen besonderen Tipp dafür, nämlich, wenn ihr in so einer Situation seid, steht es nicht alleine durch. Sucht euch Hilfe, und zwar nicht nur beim Arzt, sondern auch bei den Ältesten der Gemeinde. Es gibt Situationen, wo das eigene Gebet nur bis zur Zimmerdecke steigt. Und deswegen ist es wichtig, dass man in dieser Situation Hilfe braucht. Gucken wir das, den Vers nochmal genau an, da steht, wer von euch krank ist. Dieser Begriff Krankheit, den müsste man weiterfassen. Wenn man ihn übersetzt, heißt das, jemand, der nicht kräftig ist, schwach und kraftlos. Und wir wissen, dass es Situationen gibt in unserem Leben, wo wir sagen würden, ich bin nicht krank, ich bin aber auch nicht gesund, ich fühle mich schwach und kraftlos. Und das wäre schon eine Situation zu sagen, ich suche mir Gebetshilfe. Die Ältesten, die hier erwähnt sind, das Amt kennen wir ja auch, Gemeindeleiter oder Älteste, das wird dann so gesehen. Hier ist es kein Amt, sondern es sind die Geschwister im Glauben, die schon einfach länger dabei sind im Glauben, die eine mehr Erfahrung haben, die auch Leuten helfen und sagen, dass du jetzt leidest, ist keine Strafe Gottes, sondern Gott wird dir dabei stehen, die auch den Glauben haben und sagen, wir glauben, dass Gott dich gesund machen kann, das haben wir erlebt. Wir haben aber auch erlebt, dass Menschen nicht gesund geworden sind und trotzdem hat Gott mit ihnen gearbeitet. Solche Menschen können einem dieser Situation besonders helfen, indem sie Glauben haben, den ich vielleicht nicht mehr selber habe, und ganz gezielt Gott um Hilfe bitten. Und nun kommt das, was für unsere Ohren etwas befremdlich ist. Sie sollen für ihn beten und im Namen des Herrn mit Öl salben. Das ist etwas, was wir ab und zu mal angeboten haben, sehr selten. Mittlerweile ist das in vielen Kirchen wieder auch entdeckt worden. Die Katholiken haben das ja auch als Sakrament, da ist es die letzte Ölung. Aber es ist eben auch für zwischendurch gedacht als Krankenölung, als Salbung. Das müssen wir so uns so vorstellen, dass für einen Menschen gebetet wird und dann macht man sozusagen mit Öl ein Kreuz auf die Stirn. Wenn man jetzt sagen würde, das ist eine magische Handlung, müsste das spezielles Öl sein. Also irgendein geweihtes Olivenöl, möglichst vom Herrn damals noch direkt gesegnet, oder ein Kürbiskernöl, auf keinen Fall Motoröl natürlich. Tatsache ist, dass das nicht näher bezeichnet wird, sondern es wird gesagt, nicht das Öl ist es, sondern dieses Zeichen. Und wenn man in so einer Situation ist, braucht man Zeichen. Man braucht Menschen, die für einen beten, dann auch die Hand auflegen auf die Schulter oder auf den Kopf, die einen segnen. Und man braucht irgendein Zeichen, dass Gott mich nicht vergessen hat, dass ich nicht alleine bin. Und wenn man dann mit so einem Kreuz aus Salatöl aus dem Gebet rauskommt, hat man ein Zeichen, das spürbar ist. Und das brauchen wir, um zu merken, Gott ist da, der hat mich nicht vergessen, er ist da. Also es ist kein magisches Zeichen, sondern eine Hilfe, Dinge am Körper, eigenen Körper zu erfahren, die eine andere Sprache sprechen, als die, die wir uns vorstellen können. Für Menschen, die stärker kopfgesteuert sind, ist das auch eine Hilfe. Also es ist nicht nur für Menschen, die sagen, oh, ein Ritual, prima, sofort her damit, sondern auch für Menschen, die da vielleicht kritisch dem gegenüberstehen, dass man sagt, lass es doch an dir geschehen. Nimm es an, was Gott dir dadurch sagen will. Wie gesagt, die Situation, wo ich das erlebt habe, habe ich gemerkt, das hat mir gut getan. Und dort, wo ich es bei anderen Leuten gemacht habe, habe ich auch gemerkt, es hat gut getan. So, es ist nicht immer sofort was passiert, aber es wird sich etwas verändern. Vertrauen hat Folgen. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Hier wird übrigens von den Ältesten gesagt, dass sie Gott vertrauen. Der Kranke kriegt das vielleicht gar nicht hin, aber die Ältesten sollen das hinkriegen. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Wie Gott diesen Menschen aufrichtet, wie er reagiert, ist seine Sache. Man darf Gott um alles bitten, auch sehr konkret, aber am besten konkret bitten und dann wieder das Fenster öffnen und sagen, Herr, ich brauche deine Heilung, ich brauche dein Eingreifen, bitte hilf mir. Wenn man das hier genau anguckt, der ermüdete, matte, lebensüberdrüssige wird aufgerichtet werden. Das heißt, das, was ihn vielleicht niederdrückt, diese Last ist weiter da, aber dieser Mensch, für den gebetet wurde, der gesalbt wurde, kann aufgerichtet dieses Gebet verlassen. Er bekommt neuen Lebensmut. Er kann seine Matte zusammenrollen und sich wieder dem Leben widmen. Er kann gesund werden. Wie Gott Heilung schenkt, wie schnell das geht, und manchmal kann es ja sehr lange dauern und manchmal geschieht es längst nicht so, wie wir uns das vorstellen, ist seine Sache. Aber das finde ich eben das Bemerkenswerte. Hier wird nicht von vornherein gesagt, also da wird auf jeden Fall eine Heilung geschehen, sondern es wird etwas geschehen. Gott wird eingreifen. Und dann gibt es eben den Punkt, dass es mindestens zwei Älteste sein sollen. Das hat mich immer wieder beschäftigt und bis ich dann von Leuten mitbekommen habe, die krasse Heilungserfahrungen gemacht haben. Es gibt ja auch sowas, die Gabe der Heilung, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Die festgestellt haben, wir haben hier zu zweit oder zu dritt für einen Menschen gebetet und der wurde wie durch ein Wunder gesund. Da wir drei gebetet haben, konnten wir nicht sagen, wer es jetzt war. Also war ich der mit den Superkräften oder der andere? Also hier ist eine Demutsregelung eingebaut worden, dass man nicht sagen kann, ich war es jetzt, sondern wir waren es als Geschwister im Herrn und Gott hat durch uns gewirkt. Das ist der Grund, warum das so passiert. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist die Botschaft. Und deswegen, wenn du zu einem solchen Gebet gefragt wirst, fragst du dich, bin ich würdig? Gott sagt, du kannst es machen. Du solltest es machen. Wenn du den Glauben hast, dann lass dich darauf ein. Und der Glaube ist nicht, dass dieser Mensch gesund wird, sondern dass Gott eingreifen wird, dass er ihn aufrichten wird, wie auch immer. Ja, und jetzt kommt ein Vers, der ist dann schon herausfordernd. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Wir sollen einander unsere Verfehlungen bekennen. Ich bin da sehr zurückhaltend. Ich möchte mich auch nicht erpressbar machen, deswegen erzähle ich nicht alles über mich. Es gibt aber Situationen, und das ist immer wieder eine Hilfe, dass man die Beichte nutzt, das Sündenbekenntnis, um selber klarzukommen. Was hier deutlich wird, ist nämlich, wir können körperlich gesund sein, aber unsere Seele ist krank. Und manchmal wird unser Körper nicht gesund, weil die Seele krank ist. Oder umgekehrt, der Körper krank wird krank, weil die Seele krank ist. In dieser Situation muss man gucken, was ist der Weg. Wie gesagt, die katholische Kirche hat die Ohrenbeichte da erfunden. Das ist aber eine christliche Einrichtung, nicht unbedingt katholisch. Und ich habe das selber erlebt, dass man erleben kann, wie befreiend das ist. Zu sagen, ich habe gesündigt und das nicht nur einfach so allgemein, weil es stimmt, jeder sündigt, sondern das konkret werden zu lassen. Wir brauchen als Menschen manchmal den Punkt, wo wir es klar auf den Punkt bringen. Ihr kennt ja, wo das Kind, die Geschichte, wo ein Kind nach Hause kommt, hat den Führerschein und sagt, der Außenspiegel ist kaputt. Der Vater fragt, wie kann das passieren? Ja, das Auto liegt drauf. So beichten wir normalerweise. Wir suchen uns etwas aus, was unverfänglich ist, und das sprechen wir an. Aber die Hammersünde, die uns kaputt macht, die uns knechtet, die im Hintergrund wütet und uns vergiftet, lassen wir nicht über unsere Lippen kommen. Und deswegen, wenn du mit so einer Hammersünde zu tun hast, such dir zu jemanden, der zum Schweigen verpflichtet ist, und sprich es aus. Und du merkst, im Aussprechen verliert diese Sünde ihre Macht. Die Seele kann durchatmen und heil werden. Deswegen geht es hier auch beim Gebet um die Kranken, um die Ermüdeten, um die Ermatteten, nicht darum, dass sie jetzt gesund werden, sondern dass ihre Seele heil wird, dass sie Vergebung bekommen und dass sie neu leben können. Das steht dahinter. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, dass du dir das einfach merkst für schlechte Tage, diese Geschichte. Wenn es wichtig ist, ergreife die Initiative. Interessant ist, dass hier gesagt wird, wenn es dir in so einer Situation ist, geh hin und frag die Ältesten. Ich weiß, dass ich das öfter so gemacht habe, dass ich hingegangen bin, habe gesagt, weißt du von dieser Möglichkeit, als Information ist das wichtig. Hier erleben wir Gott, der sagt, wenn du aufgeschlagen bist auf dem Talgrund, wenn es dir schlecht geht, ich traue dir zu, dass du noch so weit bist, dass du selber entscheiden kannst, ich will Hilfe. Wir wissen das aus der Suchtberatung, wenn Menschen nicht wollen, kann man nichts machen. Erst wenn sie aufgeschlagen sind und sagen, jetzt brauche ich Hilfe, kann man etwas machen. Und deswegen wird hier gesagt, wenn ihr selber in so einer Situation seid, Gott traut dir zu, aufzustehen, hinzugehen und um das Gebet zu bitten. Wenn du in so einer Situation bist, möchte ich dir Mut machen, das zu tun. Und wenn nicht, solltest du das ganz fest abgespeichert haben, in deinem christlichen Grundwissen zu sagen, wenn es mir so geht, habe ich den Mut und gehe hin und frage um dieses Gebet. Gott möchte nicht einfach nur, dass du ein guter Christ bist, das wäre schon eine gute Sache, aber er möchte, dass du heil wirst, dass du frei wirst von Sünden, dass du aufgerichtet wirst, du musst nicht dich ermattet durchs Leben schleichen, sondern er hat Hilfe für dich. Die Hilfe besteht darin, dass man betet, mit anderen zusammen, andere für dich. Wo zwei oder drei sich einig sind, worum sie mich bitten, werde ich es ihnen geben. So spricht der Herr. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, das ist eine große Verheißung, dass du da bist. dass du uns siehst, ganz persönlich. Und dass du uns nicht allein lässt. Du hast uns zueinander gestellt als Christen in der Gemeinschaft. Und ich bitte dich, dass wir für uns selber gute Regelungen finden zum Gebet, aber wenn es wirklich pressiert, dass wir den Mut haben, hinzugehen und andere zu fragen um Gebet. Ich bitte dich, dass du so mit uns weitergehst, dass wir ja aufgerichtet und nicht ermüdet und ermattet durch diese Welt gehen können. Segne uns bitte. Amen.